Vielen Dank.
Soll ich dir wirklich nicht beim Abspülen helfen?
Nein, wirklich nicht. Bleibt immer zusammen, ihr seht euch auch sonst so selten.
Aber sag hinterher nicht, ich hätte es dir nicht angeboten. Man muss sich absichern, weißt du? Sonst fallen sie einem hinterher in den Rücken.
Aber nicht Johanna, sie ist klasse.
Na, sie hat auch ihre Ecken.
Ja, aber ich dachte, da du jetzt einen neuen Job gefunden hast, das wird eurer Beziehung sicherlich gut tun. Wo arbeitest du nochmal ganz genau?
Ja, hat ein bisschen von diesem und jenem.
Von was?
Ja, es ist so eine Mischung zwischen Manager, Verkäufer und Empfangschef.
Hört sich ja nach viel Arbeit an. Ziemlich ausbaufähig, was?
Ja, ich kann sogar befördert werden. Aber erzähl mir lieber mal von deiner neuen Liebschaft.
Vergiss es. Wie heißt denn deine Firma?
Du hast bestimmt noch nie davon gehört.
Wie heißt sie denn?
Du kennst sie nicht.
Du benimmst dich ziemlich merkwürdig.
Wie meinst du das?
Naja, ich dachte, nach 7 Monaten ohne Job, du würdest mir so darauf brennen, mir davon zu erzählen.
Ich will einfach nicht darüber reden, okay? Es war hart genug.
Na klar. Reden wir eben über etwas anderem.
Sie weiß nichts davon.
Wovon?
Sie hat keine Ahnung, wie schwer es ist. Sie denkt, ich bin faul.
Johanna!
Ich wollte sie nicht anlügen, aber mir ist nichts anderes eingefallen.
Wovon redest du überhaupt?
Von meinem Job. Ich habe gekündigt.
Du hast was?
Okay. Ich habe gar keinen neuen Job.
Du hast gar keine Arbeit?
Ich habe schon vor Wochen aufgegeben, überhaupt eine zu finden.
Das heißt, du hast gar keine Arbeit? Fragst Johanna, du hättest Arbeit und hast aufgehört zu suchen? Mensch, Mann, klar hast du eine schwere Zeit hinter dir. Aber es ist doch kein Grund, sich für einen kleinen Tiefschlag entmutigen zu lassen.
Kleiner Tiefschlag? Werner, dir ist noch nie gekündigt worden. Du weißt gar nicht, was da in einem vorgeht. Ich habe meinen Job gemacht. Aber ich war eben nicht gut genug. Ich bin nie gut genug. Nicht für meinen Boss, nicht für Johanna. Jeder hat immer mehr von mir verlangt, aber ich habe nicht mehr. Ich bin nur ein Mensch. Keine Scheckkarte.
Herr Matthias, du kannst nicht einfach die Flinte ins Korn werfen.
Vielen Dank. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Ohne dich wäre ich nie darauf gekommen. Ich Blödmann. Und ich dachte, einfach alles hinzuwerfen wäre die beste Lösung. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für diesen Hinweis bin. Das hat bis jetzt noch niemand geschafft.
Wie kann man sich wegen einem Job nur so aufregen?
Du kapierst gar nichts. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, wenn dir deine Frau dauernd in den Ohren liegt mit Fragen wie: Hast du schon vom Arbeitsamt gehört? Du wirst doch bald was Neues finden? Ich mache momentan die schlimmste Krise in meinem Leben durch. Ständig liegt sie mir in den Ohren und sagt, dass unsere Schulden ständig wachsen und dass wir nicht einmal mehr Geld haben, um unseren Kindern neue Schuhe zu kaufen. Ich wollte sie wenigstens für eine kurze Zeit loswerden, damit ich ein bisschen durchatmen kann.
Matthias!
Johanna!
Wir reden gerade über Sport.
Ich habe schon gehört. Was heißt das? Du musst mich eine Zeit lang loswerden.
Also, was ich damit meinte... Johanna, ich habe gar keine Arbeit. Ich habe nur so getan.
Du hast was?
Ja, du hast mich schon richtig verstanden.
Du hast gar keine Arbeit?
Ja, ich habe vor Wochen schon aufgegeben, überhaupt eine zu finden.
Was heißt aufgegeben?
Johanna, ich habe es versucht, wirklich. Aber jetzt gehe ich einfach nur jeden Tag zum Supermarkt.
Zum Supermarkt?
Ja, ich schaue mir die Leute an und gehe spazieren.
Du hast mich also angelogen?
Muss denn jeder in dieser Wunde herumstochern? Ja, ich hab dich angelogen.
Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich dir noch helfen kann. Du bist nicht der Einzige, der Grenzen hat.
Mann, ich hatte wirklich keine Ahnung, wie schlimm es wirklich ist.
Du weißt ja noch nicht mal die Hälfte.
Ich muss los. Und ihr beide nehmt euch viel Zeit füreinander. Matthias, ich kenne ein paar Leute in der Stadt. Die rufe ich morgen mal an. Die können sicherlich irgendetwas machen. Versuchen kann man es mal.
Vielen Dank, Werner.
Bis morgen.
Es tut mir leid.
Ich bin müde. Ich kann einfach nicht mehr. Gute Nacht.
Ich werde nicht aufgeben.
Da ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass er das doch wird. Man ist sich eigentlich am Ende des Stücks ziemlich sicher, dass er eigentlich schon aufgegeben hat. Ich habe mich zwei Sachen bei dem Stück gefragt. Erstens habe ich mich gefragt, warum nimmt er beim Gehen noch einen Keks mit? Das fand ich schon ziemlich dreist. Und das Zweite ist, ich habe mich gefragt, was ist er hier für ein Typ? Ist er so ein Weichei? Er kommt ein bisschen so rüber. Als jemand, der irgendwie, ja, irgendwie zu schnell aufgibt. Sich von jeder Schwierigkeit im Leben gleich umpusten lässt. Und man glaubt ihm nicht so richtig, dass er schon alles probiert hat. Ich weiß nicht, ob es euch so ging beim Gucken. Ist es von einer von den Leuten, die bei Krisen sofort einknicken und das Jammern anfangen? Ich weiß es nicht. Ist nur eine Theaterszene. Irgendwie glaube ich es aber nicht. Hier sitzen wahrscheinlich Leute, die sowas schon mal durchgemacht haben oder drinstecken. Oder was anderes durchgemacht haben, was vielleicht nicht mit Arbeitslosigkeit zu tun hat. Aber genauso schwer ist. Wer sowas schon mal erlebt hat, dass irgendwie dich das Leben so richtig ausbremst und dass es das über eine lange Zeit tut, obwohl du dagegen ankämpfst, du einfach kein Licht am Ende vom Tunnel siehst. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, irgendwann denkt man ans Aufgeben. Irgendwann verlässt einen der Mut. Irgendwann wird aufgegeben eine reale, gar nicht so schlechte Möglichkeit. Einfach aufhören zu kämpfen. Ich glaube also nicht, dass er ein Weicher ist. Ich weiß, es gibt Leute, die würden in so einer Situation ganz, ganz anders damit umgehen. Es gibt auch diese Sorte Mensch, und die sitzen auch hier, die irgendwie so die ewigen Optimisten sind. Und ich muss sagen, manchmal liebe ich diese Leute dafür, wie sie sind. Ich denke gerade ein, das sind so Leute, die zerreißen sich beim Skifahren, bei der letzten Abfahrt vom Skigebiet runter, die letzte Abfahrt am letzten Tag, zerreißen sich nochmal das Knie, sämtliche Bänder. Und sie verziehen kurz das Gesicht, sagen sowas wie, oh, das ist jetzt aber dumm gelaufen. Und dann hören sie vom Arzt, dass es jetzt mehrere OPs braucht, dass es erstmal Wochen geht, bis überhaupt die letzte OP hinter sich ist und dass dann etwa ein Dreivierteljahr gar nichts geht und danach hoffentlich wieder was. Und sie hören das und sie nehmen es einfach so hin. Und sagen, naja, es gibt Schlimmeres und so. Und das stimmt natürlich, dass es Schlimmeres gibt. Aber ich höre das und wundere mich und denke, oh, ich werde down. Natürlich gibt es Schlimmeres, sowas ist schlimmer, ne? Aber ich muss mal sagen, diese, weiß nicht, Berufsoptimisten, manchmal liebe ich sie dafür, wie sie sind. Das Leben teilt ihnen eine Ohrfeige aus und sie nehmen es einfach so hin und es scheint sie, ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, nicht groß in ihrer Fröhlichkeit einzugrenzen. Und manchmal denke ich dann und weiß es fast, dass diese Leute vom Leben was begriffen haben, was mir irgendwie noch fehlt. Die irgendwie gelernt haben, dass Zufriedenheit, das Glück irgendwie auf einer Ebene liegt, die so ein Bänderriss oder eine Arbeitslosigkeit irgendwie nicht angreifen kann. Nicht, dass sie happy-clappy sind währenddessen, aber sie sind nicht in ihrer tiefsten Zufriedenheit wirklich angegriffen. Sie denken immer noch positiv vom Leben. So, manchmal gehen sie mir aber auch auf den Geist. Da hat einer echte Probleme. Du denkst, ey, mit deinen Schwierigkeiten würde ich nicht mehr gut schlafen. Und sie stehen morgens auf, frisch, fromm, fröhlich, frei und glauben, dieser Tag wird vielleicht der Tag sein, an dem sich alles wendet. Das könnte mein Glückstag sein. Und sie erwarten Positives von ihrer Zukunft, obwohl du sagst, hey, wenn du es dir bodenständig mal realistisch anschaust, dann wird es anders kommen, mein Freund. Und dann gehen sie mir auf den Geist. Dann denke ich, hey, was ist denn mit dem? Ist er doof oder was? Oder kommt er damit durch? Rückschlag nach Rückschlag, aber er wird immer aufstehen und glücklich bleiben. Kommt er damit durch irgendwann? Morgen wird er doch schon wieder auf die Schnauze fallen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr solche Leute auch, deren Optimismus einem auf den Geist geht, weil man es irgendwie für Blauäugigkeit hält. Eins jedenfalls kann man lernen von Optimisten, egal ob sie es jetzt zu Recht oder zu Unrecht sind. Ganz offensichtlich geben sie nicht auf. Bisher wenigstens nicht. Und es scheint so, als ob etwas sie beseelt, was wirklich Kraft hat. Kraft, ihnen Fröhlichkeit aufs Gesicht zu zaubern. Und diese Kraft ist Hoffnung. Hoffnung, das ist das Wort, um das es mir heute geht. Es geht heute um Paul Gerhardt, ich komme auch nachher noch zu dem Mann. Sein Leben steht für Hoffnung. Und ich habe den ersten Punkt deswegen so genannt, Prinzip Hoffnung von der Kraft der Imagination. Das Prinzip Hoffnung, ich habe das gar nicht gewusst, aber es gab einen Mann namens Ernst Bloch, der ein Buch geschrieben hat, das so hieß, 1500 Seiten, und anscheinend hat sich von diesem Buchtitel her dieses Wort so gebildet, das wir heute oft benutzen, ne? Das Prinzip Hoffnung. Erschien es jedenfalls nötig zu finden, über Hoffnung und was Hoffnung mit Menschen macht, eine umfangreiche Studie zu machen, Jahre da rein zu investieren, 1500 Seiten dazu zu schreiben und zu lehren. Ich habe sein Buch nicht gelesen, ich habe noch nicht mal die Zusammenfassung kapiert, aber ich habe gedacht, es stimmt, Hoffnung oder ob wir Hoffnung haben oder ob wir aufgeben oder resignieren, das macht einen Unterschied im Leben eines Menschen wie Tag und Nacht. Ob jemand noch hofft oder ob er aufgegeben hat, verändert alles. Wenn jemand hofft, dann ist das eine unbändige Kraft und Energie in seinem Leben. Mit Hoffnung kann man eine WM gewinnen. Oder wenigstens fast gewinnen. Einfach mit der Hoffnung, es könnte passieren. Es ist irgendwie nicht besonders wahrscheinlich am Anfang der WM. Die Leute prophezeien uns was anderes, aber es ist auch nicht unmöglich. Und diese Hoffnung kann ein Team beseelen, viel weiter zu kommen, als man es am Anfang gesagt hätte. Mit Hoffnung kann man Gesellschaftssysteme umkrempeln. Wenn Menschen hoffen, dass sich etwas ändern könnte, und wenn immer mehr Menschen sich von so einer Hoffnung anstecken lässt, von etwas, was zwar noch nicht da ist, aber daran glauben, das kann real werden. Wir hoffen es, wir gehen in diese Richtung. Dann kann Hoffnung ein ganzes Volk beseelen und Gesellschaft umkrempeln. Was ist da passiert, 89 in unserem Land? Also Hoffnung birgt eine unglaubliche Kraft. Kant hat das wohl gesagt, dass die Hoffnung das sei, was dem Menschen Würde verleiht. Hoffen können. Und die Bibel behauptet sowas Ähnliches. Sie sagt mal, wenn irgendwann alle Dinge vergehen, drei Sachen werden bestehen bleiben. Das ist der Glaube, das ist die Liebe und es ist die Hoffnung. Und ich als Christ sage, Glaube, Liebe, Hoffen, diese drei Dinge machen Leben aus. Wenn allerdings die Hoffnung stirbt, dann ist es das Ende. Wir sagen so oft, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe gedacht, das stimmt eigentlich nicht. Oft ist das Problem, dass die Hoffnung zu früh stirbt. Und wenn sie stirbt, dann bleibt bei einem Menschen irgendwie fast nichts mehr übrig, für das es sich noch zu kämpfen oder zu leben lohnt. Dann weiß ein Mensch nicht mehr, wofür er da ist. Und dann ist auch keine Energie mehr da, noch irgendwas zu probieren und irgendetwas zu glauben. Wenn die Hoffnung stirbt, dann stirbt nicht selten das Selbstwertgefühl, so ist es bei ihm. Meistens stirbt irgendwie die Zukunft und immer stirbt irgendwie die Freude. Also Kant hatte schon recht, Hoffnungslosigkeit, das nimmt uns die menschliche Würde. Jedenfalls nimmt es uns den Wert des Lebens. Okay, das ist das Prinzip Hoffnung. Wenn es da ist, ist das eine irre Kraft in unserem Leben. Wenn sie fehlt, ist es fast das Ende. So, ich habe das genannt von der Kraft der Imagination. Denn im Grunde ist Hoffnung nichts anderes als die Fähigkeit der Imagination. Wir verbinden mit Imagination Illusion oft, ne? Wir denken irgendwie, das klingt nach Copperfield und irgendwie Erscheinungen, die man sieht, aber die gar nicht da sind. Also Illusion. Aber Imagination ist eigentlich nicht Illusion. Imagination ist eigentlich die Vorstellungskraft. Es bedeutet, ich sehe mehr als das, was so real direkt vor meinen Augen liegt, was gerade vor meinen Augen ist. Also ich habe keinen Job. Imaginationskraft bedeutet, ich sehe noch mehr. Ich sehe über das hinaus, was im Moment ist. Der Job oder das zerrissene Knie. Ich sehe mehr. Es ist die menschliche Fähigkeit, dass wir eine Vorstellung von der Zukunft in unserem Innern entstehen lassen können, sie uns ausmalen können und an sie zu glauben. Und diese Vorstellung gibt uns Kraft, tatsächlich darauf zuzugehen. Und diese Vorstellung gibt uns sogar Kraft, dass sich heute schon etwas verändert. Vorstellungskraft, Imagination. Und es gibt uns die Kraft, vielleicht wirklich irgendwann dort anzukommen. Nicht aufzugeben. Ich habe schon mal erzählt, dass ich in meinem Garten eine Mauer baue, glaube ich. 3 Monate bin ich da dran schon. Und Mauerbauen hört sich jetzt so nett an, aber im Grunde bedeutet das irgendwie erstmal wahnsinnig viel Erde ausheben, und zwar mit einer Schaufel. Und eine alte Mauer, die schon da stand, abzureißen, und zwar mit einem Hammer jeden Stein für Stein. Und das Fundament, was dann unten rauskommt, zu zertrümmern, auch von Hand. So, also es ist eine Mauer, es ist kein Mäuerchen. Und vor allem das Problem, unser Haus liegt extrem am Hang und deswegen muss man 70 Stufen zum Garten hochgehen. Da oben ist die Mauer. Und die letzten 3 Tonnen Steine, die konnte ich nicht von der alten Mauer nehmen, sondern die musste ich dazu kaufen. Und ich musste sie die 70 Stufen hochtragen. Und das zu tun, 150 mal 20 Kilo die Steine die Treppe hochtragen, ist etwas, was dich auf Dauer echt zermürben kann. Und dann hoffst du, dass der Nachbar dir nicht zuschaut und sich denkt, der Typ, warum lässt er das nicht machen? Hat er kein Geld oder was? Und du redest dir ein, okay, so unsinnig ist das jetzt auch nicht, was ich hier gerade tue, Stein für Stein in der Hitze. Du denkst dir, okay, das ersetzt das Fitnessstudio. Du denkst, vielleicht werde ich braun. Du denkst, das macht ja auch Spaß irgendwie. Und ich nehme ab dabei und so. Was ich sagen will, über diese Zeit wird aufgeben eine echt attraktive Möglichkeit. Und wenn du mal 1 Stunde Steine getragen hast, dann wird unten der Hügelstein überhaupt nicht kleiner und die Mauer oben wird auch nicht viel größer. So, aufgeben wird eine echt attraktive Möglichkeit. Das Einzige, was dich weitermachen lässt, ist die Kraft der Imagination. Du stellst dir vor, wie sie aussehen wird, irgendwann, wenn sie fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben nochmal tun werde, aber jetzt ist sie wirklich fertig und ich denke, wie habe ich das gemacht? Es ist die Kraft der Imagination. Leider muss ich jetzt feststellen, dass oben viel zu viel Erde noch übrig ist. Auch wieder ein paar Tonnen. Und die muss jetzt irgendwie die Treppen wieder runter und irgendwie im Garten weiß ich nicht wohin. Jetzt geht das Ganze umgekehrt. Ist genauso zermürbend. Ich werde noch ein paar Wochen brauchen. Auf alle Fälle, ich habe in dieser Zeit oft darüber nachgedacht, wie viel uns Menschen möglich ist, wenn wir uns leiten lassen von dem Bild in der Zukunft, das wir erreichen wollen. Einfach von Hoffnung. Und wie dieses Bild, also die fertige Mauer, mein Heute verändert. Und wie viel oder wie wenig da eigentlich von unserer körperlichen Kraft oft abhängt und wie viel mehr von unserer mentalen Kraft. Ob wir es wollen, ob wir es glauben. Und dann geht viel mehr, als wir uns selber zutrauen. Ob wir also mehr sehen, als da ist ein elender Hügel Steine und da sind 70 Stufen und es ist heiß. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie immens der Unterschied ist, ob die Hoffnung dich antreibt oder ob du die Hoffnung aufgegeben hast. So. Wie viel leichter hat es also der hofft, mit einer schwierigen Situation umzugehen, als der die Hoffnung aufgibt, mit derselben Situation umzugehen. Vielleicht, wenn er auch dieselben Möglichkeiten, dieselben Fähigkeiten hat, der Unterschied ist wie Tag und Nacht, ob einer noch hofft. Die Kraft der Imagination. So, jetzt komme ich endlich zu dem Mann, um den es heute geht. Und ihr braucht keine Angst haben, ich werde nicht so wahnsinnig lange bei ihm bleiben. Ich werde durch sein Leben so durchrasen. Paul Gerhard, evangelischer Pfarrer, Lieder, Dichter, gelebt von 1607 bis 1676. Und wenn ich seinen Namen höre, dann fällt mir immer dieses eine Wort ein, Hoffnung. Oder das war so einer, ein unverbesserlicher Optimist. Einer, der aus der Kraft der Imagination lebt. Und hört bei Imagination nicht Illusion, sondern ja, also zu sehen, mehr zu sehen als das, was so real direkt vor mir liegt. Das war einer, so habe ich den Punkt überschrieben, der sich weigerte aufzugeben. Und dabei lebt er ein Leben, ich wette, keiner sitzt hier, der Lust hat, mit ihm sein Leben zu tauschen. Als er 12 ist, das ist dann also 1619, stirbt sein Vater. 2 Jahre später stirbt seine Mutter. Er ist also Teenager und steht schon irgendwie allein diesem Leben gegenüber. Und er hat Pech, er lebt in einer Welt, ein Jahr bevor seine Mutter stirbt, ist der 30-jährige Krieg ausgebrochen. Ich habe gelesen, dass es kaum einen Krieg gab, der so schlimme Verwüstungen in unserem Land oder in Europa hinterlassen hat wie dieser Krieg. Das Schlimmste, was unser Land so erlebt hat, oder gehört mindestens zu den Schlimmsten. Der Krieg und vor allen Dingen das, was darauf folgt, die Seuchen, der Hunger, in manchen Teilen unseres Landes sind bis zu 1/3 der Bevölkerung einfach umgekommen in dieser Zeit. So, in dieser Welt lebt er. Das prägt die ersten, ja, also mit 13 fängt es an und dann bis er 43 ist, prägt das sein Leben, dieser Krieg. Gut, er studiert Theologie, er kommt irgendwann nach Berlin, er findet anfangs lange keine Pfarrstelle, warum auch immer, aber er fängt an, Lieder zu schreiben. Und auch dann, als er endlich eine Stelle hat, schreibt er weiter Lieder. Und die scheinen so ein bisschen sein Lebensinhalt zu sein. Ein gewisser Johann Krüger bringt die Lieder raus. Irgendwann stirbt dann sein älterer Bruder an der Pest. Und dann kommt endlich was Schönes in seinem Leben. 1655 heiratet er, die Frau heißt Anna Maria. Oder Anna Maria. 2 Jahre später wird seine erste Tochter geboren, Maria Elisabeth. Mit 8 Monaten stirbt sie. Ich lese mal vor, was er da geschrieben hat. Bisschen altes Deutsch jetzt, ne? Dichtung. Ach, es ist ein bitteres Leiden und ein rechter Myrrentrank, sich von seinen Kindern scheiden, durch den schweren Todesgang. Hier geschieht ein Herzensbrechen, das kein Mund recht kann aussprechen. 2 Jahre später wird Anna Katharina geboren. Er schreibt, ach, Geldes wünschen wollt ich dich, du Sternlein meiner Seelen, vor allem Weltgut williglich mir wünschen und erwählen. Ich wollte sagen, bleib bei mir. Du sollst meines Hauses Zier, an dir will ich, du sollst sein meines Hauses Zier, an dir will ich mein Lieben, bis man an mein Sterben üben. Diese Tochter lebte nur 14 Monate. 1660 wird sein Sohn Andreas geboren, er lebt nur wenige Stunden. 2 Jahre später sein Sohn Paul Friedrich, er ist das einzige Kind, das seine Eltern überleben wird. Denn 1655 stirbt nach 7 Monaten sein 5. Kind Andreas Christian. Ich lese auch mal vor, was er da geschrieben hat. Ich sehne mich nach meinem Sohn, und der ihn mir gegeben, will, dass er nah an seinem Thron im Himmel solle leben. Ich sprech, ach weh, mein Licht verschwind. Gott spricht, willkommen, du liebes Kind, dich will ich bei mir haben und ewig reichlich laben. 1668, dann trifft ihn, denke ich mal, der härteste Schlag, den das Leben so für ihn bereithielt. Seine Frau, 47, stirbt auch. Und er bleibt zurück mit einem 6-jährigen Kind und mittlerweile wieder ohne Arbeit, weil während dem Schmerz über den Verlust seiner Kinder gab es noch andere Schmerzen in seinem Leben. Einer, den er mit seiner Frau aushalten musste, war der, dass er in kirchenpolitische Auseinandersetzungen verwickelt war mit dem Kurfürsten. Und es ging da um Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern und Calvinisten und so weiter. Auf jeden Fall, es kostet ihn 96 sein Amt als Pfarrer. Und er ist arbeitslos. Und das war es eigentlich schon, was sein Leben ausmacht. Klingt nach einem Leben, wo man sagt, da hat einer alles verloren, obwohl er am Anfang gar nicht viel hatte. Und ich stelle mir vor, so wird es viel in seiner Zeit gegangen sein. Das ist nichts Besonderes. Das Besondere an diesem Mann ist, sind seine Lieder. Und wenn ihr heute ein evangelisches Kirchenliederbuch oder zum Teil auch im katholischen findet ihr auch weniger, aber auch einige Lieder von ihm, das aufschlagt, dann findet ihr Lieder von diesem Mann und diese Lieder verbreiten, also die ich kenne, alle irgendwie eine Art von Freude und Hoffnung und Zuversicht, die man gar nicht mit diesem Leben, das dieser Mann gelebt hat, übereinbringt so richtig. Paul Gerhard war einer, der sich weigerte aufzugeben, wenn diese Lieder nur halbwegs das wiedergeben, was ihm wirklich wichtig war. Paul Gerhard war genauer gesagt einer, der sich weigerte, seinen Glauben aufzugeben. Den Glauben an einen Gott, der trotzdem liebt, obwohl eins Kind nach dem anderen, ne? Da oben auf der Folie sind lauter Kreuze. Ein Kind nach dem anderen stirbt. Und daran zu glauben, dass dieser Gott trotzdem alles in der Hand hat, obwohl man den Eindruck hat, es ist ihm alles entglitten, was in dieser Welt noch irgendwie in seiner Hand sein sollte. Krieg, Leid ohne Ende, Kinder sterben nacheinander, keine Arbeit. Er weigert sich trotzdem, die Hoffnung auf Leben und auf Zukunft aufzugeben. Man hat den Eindruck, Paul Gerhard ist ein Mann, der mehr sieht als das, was er erlebt. So, wir schauen jetzt mal ins eins seiner Lieder rein. Ich finde, es ist das schönste, beeindruckendste von ihm. Vielleicht ist es auch wirklich das bekannteste. Und ich lese einfach mal ein paar Strophen vor, das so ein bisschen beschreibt, wie dieser Mann lebte. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich meine, der Mann verliert alles und singt oder schreibt davon, man soll sich der allertreuesten Pflege anvertrauen. Man denkt, hey, hast du das erlebt in deinem Leben? Allertreueste Pflege? Zweite Strophe. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir es soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Er singt von Wohlergehen. Und davon, dass Sorgen machen sinnlos ist. Und davon, dass Gebet aber etwas ändert. Und du denkst, okay, hast du das erlebt? Dass Gebet etwas ändert? Passt das zu deiner Erfahrung? Ich lese jetzt noch ein paar Strophen mehr. Die eine kommt noch da oben und die anderen, die ich dann vorlese, die stehen nicht mehr da. Hört es einfach mal zu, ihr könnt das nicht alles aufnehmen, aber hört mal, welcher Geist in diesem Lied steckt. Weg hast du aller Wegen, an Mittel fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücke. Erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken die Sonnen der schönsten Freude. Auf, gib deinem Schmerzen und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dein Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente, er führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat die Sache hinausgeführt, die dich bekümmert hat. Seine Hoffnung, dass Gott alles regiert, scheint ungebrochen. Und man denkt, wenn man das so liest, das klingt fast naiv, jedenfalls wenn man sein Leben kennt. Diese Art von Optimismus. So, in den letzten Strophen wird es dann schon ein wenig nachdenklicher. Da sagt er, Gott wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätte in seinem Sinn er deiner sich begeben. Das ist aber irgendwie falsch. Also es sollte, glaube ich, eher auf Neudeutsch heißen, dass er dich vergessen hat. So kenne ich das jedenfalls. Hier steht es aber anders. Und sollst du für und für in Angst und Nöten schweben, als fragt er nichts nach dir. Wird es aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, da du es am mindesten, also am wenigsten, gläubst. Schön, gell, wenn es das nicht reimt und sie machen einfach, dass er sich reimt. Und er wird dein Herz lösen von der so schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Ich mache jetzt mal noch die letzte Strophe. Mach End, o Herr, mach Ende in aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Lieder wie dieses hier, mit dieser Art von Optimismus, haben seit 350 Jahren Menschen Hoffnung gegeben. In unserer Reihe war ja auch Albert Schweitzer dabei, die allererste. Ne? Er schreibt oder erzählt davon, dass die Menschen, die er in Afrika begleitet, dass die besonders die Lieder von Paul Gerhardt irgendwie liebten, weil sie ihn die Angst nahmen und ihnen Hoffnung gaben. Oder Dietrich Bonhoeffer sitzt im Knast und schreibt an seinen Eltern und empfiehlt ihnen und sagt, hey, lernt Lieder von Paul Gerhardt auswendig, so wie ich das jetzt gerade tue. Also von seinen Liedern geht bis heute eine Kraft aus. Und es ist die Kraft der Imagination. Mehr zu sehen als das, was ist. Nicht Illusion. Mehr zu sehen als das, was ist. Mehr als das Leid. So, aber solche Lieder, und ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich es vorgelesen habe, werfen eine Frage auf. Was ist das hier? Singt sich hier einer selber was vor? Und wenn er es oft genug singt, dann glaubt er es. Vielleicht habt ihr das eben bei den Liedern gesagt, die wir hier gesungen haben. Hey, Gott ist gut, ja, God is good, oder diese Loblieder. Ne? Man kann das natürlich auch so oft singen, bis man es glaubt. Ist es sowas? Also die Frage ist, mit welchem Recht hoffen wir? Was ist der Grund, nicht aufzugeben? Oder ist es nur positives Denken? Es gab Leute, die haben sich gar nicht über Paul Gerhardt gefreut. Jedenfalls haben sie sich ein bisschen über seine Lieder lustig gemacht. Bertolt Brecht zum Beispiel schreibt im Dritten Reich: Befiehl du deine Wege, o Kalb, so oft verletzt, der allertreusten Pflege des, der das Messer wetzt. Der den, die sich schinden, ein neues Kreuz ersann, der wird auch Wege finden, wie er dich schlachten kann. Bertolt Brecht. Und jemand anders, den kannte ich gar nicht, Robert Gernhardt, muss auch irgendwie Dichter gewesen sein, ist gestorben, hat kurz vor seinem Tod das hier geschrieben und er haderte in dieser Zeit mit seiner Chemotherapie. Und er schreibt: Geh aus, mein Herz, und suche Leid in dieser lieben Sommerzeit. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, was dahinter steckt, ne? An deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gifte ziehe und siehe, wie sie hier und mir sich aufgereiht haben. Übrigens ziemlich schlecht gedichtet, fand ich. Aber gut, so meine Kinder machen das auch, irgendwelche Lieder nehmen und andere lustige Worte einfügen. Aber man merkt, hier ärgert sich jemand offensichtlich an so einer naiven Hoffnung. Also, mit welchem Recht hoffen wir? Mit welchem Recht hoffen wir vor allem auf Gott? Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst, aber zwei Dinge sind jedem klar. Wenn es Gott gibt, dann ist er keine Wundertüte. Dann ist es nicht so, dass, wenn du lange genug glaubst, wird sich alles in Wohlgefallen auflösen und alles wird toll. Paul Gerhardt ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht so ist. So, aber es ist auch klar, wenn es Gott gibt und wenn dieser Gott halbwegs so ist, wie die Christen glauben, dass er ist, nämlich gut, dann muss im Glauben an Gott irgendwie Hoffnung drin liegen. Sonst ist der Glaube sinnlos, sonst mag es Gott geben, aber ob ich an ihn glaube oder nicht, ist relativ egal. Dann muss daraus irgendwie eine begründete Hoffnung entstehen, dass dieser Gott da ist. Sonst ist ja wurscht, ob ich glaube oder nicht. So, ich versuche mal in den letzten Minuten eine Tür zu einer Antwort aufzutun. Warum kann man hoffen? Und das ist keine einfache Antwort und eine fertige Antwort ist es auch nicht. Es ist nur so eine Tür, durch die ihr vielleicht gehen könnt und dann weiter nachdenkt. Wir gehen jetzt weg von diesem Liederdichter hin zu einem Mann, der wirklich Hoffnung verkörperte wie kein anderer, Jesus. Und Jesus ging über diesen Planeten mit dem Wissen, dass es nicht gut bestellt ist um diesen Planeten. Und er ging über diesen Planeten und manövrierte sich, je länger, je mehr, selber zwischen die Mahlsteine der damals Mächtigen. Durch das, was er sagte, was provozierte, durch das, was er tat. Und wusste, der Weg, den ich hier gehe, der wird mich selber irgendwann das Leben kosten. Und trotzdem verkörperte er wie niemand vor und nach ihm Hoffnung. Aber es ist eine merkwürdige Hoffnung, die er verkörpert. Fast eine unbequeme Hoffnung. Ich habe den letzten Punkt genannt, Seligpreisung, von der unsterblichen Hoffnung auf eine neue Welt. 3 Jahre lang ging Jesus durch die Gegend. Man könnte sagen, er predigte das Prinzip Hoffnung. Jedenfalls predigte er im Prinzip immer das Gleiche. Er sagte den Leuten, hey, eine neue Zeit bricht an. Ein neues Zeitalter. Er sagte das so, das Himmelreich ist nah. Oder das Reich Gottes kommt. Mit anderen Worten, Gott kommt, er ist nah, sehr nah. Und mit ihm kommt Hoffnung auf ein Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Auf ein Leben in einer Welt, wo Gerechtigkeit regiert und nicht mehr Ungerechtigkeit. Und wo nicht das Leid, sondern die Freude irgendwie unsere Gesichtszüge prägt. Eine Welt, wo die Liebe regiert, die Gnade, das Glück. Und Jesus lud die Leute in diese Welt ein, als ob sie schon da sei. Als ob sie mit seiner Person schon da sei. Und du nennst das jetzt vielleicht eine Utopie. Und das stimmt, daran kann man denken. Und es gibt viele Leute, die über diese Erde liefen und genau das behauptet haben. Es wird alles anders. Und mit ihren Wünschen und Träumen haben sie viele begeistert und sie sind hinterhergelaufen und irgendwann ging das Ganze Bach ab. Jetzt kommt das Merkwürdige an Jesu Hoffnung. Er war kein Utopist, der den Leuten das Schlafenland irgendwie beschrieb. Ich lese euch jetzt eine Passage vor und es ist ein Auszug oder der Anfang aus einer Rede, die berühmteste Rede von Jesus ist und wahrscheinlich die Leute am meisten inspiriert und auch am meisten verwirrte, diese Rede. Und ich lese euch den Anfang vor. Wir nennen sie die Seligpreisung. Und in dieser ganzen Rede, aber vor allen Dingen am Anfang, formuliert Jesus seine Hoffnung. Und er redet von Glück. Und wie das ist mit der neuen Welt, in die er die Leute einlädt. Aber es ist interessant. Er sagt, freuen dürfen sich alle. Besser übersetzt wäre, glücklich sind alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind, auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Ich empfinde, das ist eine merkwürdige Art von Hoffnung. Man kann das so hören, als ob er meint, den Gott geht's heute beschissen, ihr könnt euch freuen, irgendwann, ganz, ganz später, wird es euch in der neuen Welt viel besser gehen. Aber Jesus nennt Leute heute glücklich, denen es nicht wirklich gut geht. Und zwar nicht, weil das irgendwann ganz, ganz viel später kommt, aber auch nicht, weil sich morgen schon alles ändert. Jesus nennt jedenfalls Leute glücklich, mit denen wollten wir nicht tauschen. Ja? Zum Beispiel, die unter dieser heilen Welt leiden, unter dieser unheilen Welt leiden. Das sind Leute wie Paul Gerhardt. Oder die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Ich dachte an Martin Luther King. Oder die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Ich dachte an Bonhoeffer. Und er nennt solche Leute glücklich. Und er säte damals eine Hoffnung, die Leute heute, die sowas erleben, mit Hoffnung erfüllt. Und hier sitzen Leute, die diese Hoffnung kennen und die sagen, diese Hoffnung ist der Sinn meines Lebens. Und wenn du sie fragen würdest, hat sich alles in deinem Leben an Problemen geändert? Dann würden sie sagen, nein. Manches. Manches nicht. Wir missverstehen Jesus, wenn wir glauben, dass die Hoffnung die ist, okay, heute ändert sich mein Leben nicht, aber ich komme später in den Himmel und dann ist alles anders. Jesus redet hier von neuer Welt Gottes. Und er hat gesagt, diese neue Welt ist nah. Er meinte, sie bricht schon an. Es ist natürlich was Wahres dran, dass wenn Jesus von der neuen Welt Gottes redet, dass das auch mit diese Dimension impliziert, das wird sich, wenn es sich vollständig durchsetzt, eine ganz andere Qualität von Leben sein, als das, was wir hier kennen. Das wird erst, ich nehme jetzt dieses alte Wort, im Himmel so sein, vollständig. Natürlich steckt diese Dimension in dem drin, was Jesus da in Hoffnung malt. Und glauben zu können, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, das ist ein großer Teil dieser Hoffnung. Vor allem für Menschen, die dem Tod nahe kommen, wird das immer wichtiger. Nur, die christliche Hoffnung darauf zu verkürzen, ist eine totale Verzerrung von dem, was Jesus eigentlich meinte. Er sagte, die neue Welt bricht schon an. Sie ist nah. Nicht, sie kommt bald. Sondern sie fängt jetzt schon an. Ja, sie kommt nicht bald vollständig, aber sie fängt jetzt schon an. Seine Botschaft war nicht, ihr könnt irgendwann in den Himmel kommen, sondern der Himmel ist dabei, zu euch zu kommen. Und was er damit meinte ist, wenn ein Mensch jetzt anfängt, unter Gottes Herrschaft zu leben, dann gewinnt diese neue Welt Gottes, der Himmel, schon Gestalt. Und da, wo Menschen mit Gott heute rechnen, auf ihn hoffen, da wird schon ein bisschen Himmel. Da wird nicht das Schlaraffenland mit Wundertüten Gott und so, aber da wird das Reich Gottes real, indem man mit Hoffnung lebt. Und mal ernsthaft, ich glaube, man kann nicht daran glauben, dass es nach dem Tod ein ewiges Leben gibt, wenn man nicht etwas davon hier schon erlebt. Also ich könnte es jedenfalls nicht glauben. Ich würde denken, okay, das ist billige Vertröstung. Ohne dass man erlebt, dass es heute tatsächlich schon beginnen kann. Ich würde nicht daran glauben, wenn ich ihn hier und da schon aufleuchten sehen würde, den Himmel. Und wenn ich nicht erleben könnte, dass Leute, die sich Gott zuwenden, reale Hoffnung gewinnen und mehr sehen als das, was vor ihren Augen ist und Kraft kriegen für ihr Leben. Okay, und dazu gehört natürlich, ja, Menschen erleben manchmal tatsächlich, hey, eine Situation von mir verändert sich, Gott hat mir geholfen. Und dazu gehört auch, dass Menschen, deren Situation sich nicht verändert, die mit dem Bänderriss und mit der Mauer und die mit Arbeitslosigkeit, dass Leute in solchen Situationen merken, und ich verliere meine Freude am Leben trotzdem nicht. Das ist manchmal irgendwie was mich noch stärker fasziniert, als wenn sich Probleme lösen. Und dass Leute Lieder schreiben, wie Paul Gerhardt es getan hat, voller Freude und Zuversicht und Dank, obwohl das Leben so anders aussieht. Weil sie mehr sehen als das, was ist. Weil sie mehr sehen, das sehen, was Jesus sah. Ein Gott sehen, der regiert und der real ist und dessen Reich im Kommen ist. So, ich bin fertig mit meiner Predigt. Und ich weiß, ich habe eigentlich nur angerissen, was christliche Hoffnung ausmacht. Und ich habe mir gedacht, ihr könnt eigentlich schon mal nach vorne kommen. Wenn du wissen willst, ob was es mit dieser Hoffnung auf sich hat und ob da mehr dran ist als Vertröstung aufs Jenseits, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als dich mit dieser Person Jesu zu beschäftigen. Lies eins der Evangelien durch. Und lies das, was Jesus gesagt und getan hat, vor allen Dingen auf dem Hintergrund. Er tritt auf und er predigt im Wissen, eine neue Welt, eine neue Realität bricht an. Und jeder, der will, ist eingeladen und kann sie leben. Und es verändert etwas. Und irgendwann wird sich das wirklich durchsetzen. Das nennen wir dann den Himmel. Lies es mal und guck, ob du dieser Hoffnung, die Leute beseelt, bis heute auf die Spur kommst.